Gelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Ich bin zwar auch ein Mann, aber was so die Mannesreife bedeutet, weiß ich auch noch nicht so ganz genau, so die volle Mannesreife. Auf jeden Fall geht es darum, in das Vollmaß Christi hineinzuwachsen. Und wenn es um Wachstum geht, dann bedeutet es nicht, dass ihr so werden müsst wie wir, wie ich, und ich muss nicht so werden wie ihr, sondern wir müssen so werden, wie Christus ist. Und darum geht es, und das mag ein jeder selber herausfinden, was möchte Christus mit mir, von mir und mit meinem Leben, und dazu soll dieses Wochenende dienen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Gerfried Schmidt, meine liebe Frau Ulla ist dabei, wir kommen aus Bielefeld, haben 3 erwachsene Kinder. Adnan und Helga sind auch hier. Ich mache die erste Session, Adnan dann die zweite heute. Morgen wird Adnan noch eine halten und der Rob Forbes wird auch morgen hier sein. Wir sind beide im selben Ältestenteam in unserer Gemeinde und es ist einfach schön und toll, zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu ergänzen. Manchmal denke ich so an so bei kleinen Kindern sagt man oft, so bei den Lausbuben, was dem einen nicht einfällt, das fällt dem anderen ein, an dummen Streichen. So ist es bei uns nicht mehr, wir sind mittlerweile doch ein bisschen vernünftiger geworden, aber so ergänzt man sich ganz gut. Was dem einen nicht einfällt, fällt dem anderen ein. Und so hat man gute Ideen und der Geist Gottes legt unterschiedliche Dinge auf unsere Herzen und in unsere Mitte und so ergänzt man sich dann. So, es geht um das Thema Wachstum und ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Was heißt eigentlich Wachstum? Heißt Wachstum könnte bedeuten, das von dem, wie es bisher ist, etwas mehr zu machen, mehr zu haben, statt wenig Essen, mehr Essen zu haben oder statt ein bisschen Gitarre spielen zu können, mehr Gitarre zu spielen, dann wächst man darin oder dass der Einfluss größer wird oder bedeutet Wachstum, geistlich zu wachsen. Was heißt das dann konkret und genau? Was stellt man sich darunter vor? So, die Frage kann jeder von euch selber sich beantworten. Ich möchte eigentlich auch heute viele Fragen stellen und die Antworten müsst ihr für euch selber herausfinden. Aber immer, wenn es um Wachstum geht, bedeutet das ja auch, dass man sich verändern muss. Ohne Veränderung gibt es gar kein Wachstum. Das heißt, wenn ich Kind bin mit 10 Jahren und dann rein körperlich wachse, werden sich dadurch auch äußerlich Dinge verändern. Manch einer spricht davon, ich möchte gerne, sagen wir mal, als Gemeinde wachsen. Ja, die Idee ist gut. Da stellen wir uns vor, das ist eine tolle Sache. Wir wachsen einfach quantitativ. Aber es bedeutet auch, dass es Veränderungen braucht. Zum Beispiel ein anderes Gebäude, wo man dann quantitatives Wachstum unterbringen kann. Also muss ich immer im Kopf haben, auch, dass es mit Veränderung zu tun hat. Will ich qualitativ wachsen? Was heißt das überhaupt qualitativ? Wie kann ich Qualität messen? Auch da hängt es immer mit Veränderung zusammen. Es heißt, es reicht nicht alleine, dass Gott zu mir etwas sagt. Ich hatte mich gerade mit William unterhalten. Er hatte den Impuls gehabt, von England, Großbritannien nach Deutschland zu kommen. Das ist das, was Gott da möchte. Ich empfange etwas, da soll sich etwas Neues auftun. Aber ich muss auch dann die Bereitschaft haben, vielleicht den Ort zu wechseln. Das heißt, äußere Veränderungen vorzunehmen, damit das, was innerlich hineingekommen ist, dann auch sich umsetzen kann. Und so hängen beide Dinge miteinander zusammen. Und ich möchte mein Thema heute benennen mit der Überschrift Mut zur Veränderung. Ich will gar nicht fragen, ob ihr Veränderungen mögt. Bei manchen ist es so, manche lieben Veränderungen total. Da sind wir auch unterschiedlich und sagen, im Urlaub muss ich jedes Jahr woanders hinfahren. Ich mag es nicht, irgendwo hinzufahren, wo ich schon mal war. Ich brauche immer was Neues, den neuen Reiz, die neuen Impulse brauche ich einfach für mein Leben. Und andere sagen, wie ich zum Beispiel, ich müsste nicht jedes Jahr woanders hinfahren. Ich finde das gut, wenn ich schon weiß, da ist der Bäcker und da kann ich schwimmen gehen und da gibt es das Café und da ist jenes. So, dann habe ich das alles schon mal abgehakt und kann mich dann entspannen. So ist also jeder ganz unterschiedlich. Aber bei manchen ist es so, ist die Veränderung schon ein Wert für sich. Sie möchten ständig etwas verändern, sie brauchen einfach die Reize. Ich bin froh, dass meine Frau nicht jeden Monat immer die Möbel umstellt, würde ich irgendwie einen Vogel kriegen. Also für mich ist so, dass eine gewisse Beständigkeit auch eine Sicherheit ist. Und die Frage ist so für mich oder für uns, mögen wir Veränderung? warum mögen wir sie oder warum mögen wir sie nicht? Und sehr oft sind damit auch Ängste verbunden. Man möchte sich deswegen nicht verändern, weil man nicht weiß, was kommt auf einen zu. Man wird unsicher. Manch einer, der vielleicht auch seelische Verletzungen mit sich herumträgt, möchte vielleicht im Ergebnis, wenn er ehrlich ist, gar nicht unbedingt heil werden oder verändert werden, weil er sich in dem, wo er bisher ist, zwar alles ein bisschen schwierig und schmerzhaft, aber man fühlt sich sicher, man weiß, was man hat. Und das Neue ist wiederum unbekannt. So, ich will einfach nur ein paar Gedanken mal in die Mitte werfen, damit wir selber mal reflektieren, was bedeutet Veränderung. Ich habe ein paar Definitionen mal über Veränderung mitgebracht. Was bedeutet Veränderung? Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann bedeuten, dass ich etwas ändern muss, Änderung oder etwas abwandeln muss, korrigieren muss oder Überarbeitung, Umänderung, Umarbeitung, Umformung, Umgestaltung, Modifizierung. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut ins Englische übersetzen kann, diese Feinheiten, aber die Translator da hinten werden das schon machen. Modifizierung, auch abkehren, ne, abkehren, abwenden oder etwas Neues anzufangen, etwas Neues zu gestalten, vielleicht auch etwas Neues, was schon da ist, zu regeln, eine Neuregelung, etwas komplett umzubrechen oder umzukehren, umstellen, ein Wechsel, ein Wandel, eine Wendung. Alles das sind so Definitionen für Veränderung. Alles bedeutet Veränderung. Vielleicht kann das für mich bedeuten, Veränderung, die dran ist, ich muss Dinge in meinem Leben mal überarbeiten und neu einstellen und neu modifizieren. Für andere bedeutet es vielleicht, sich abzuwenden von etwas oder von jemandem sich abzuwenden. Freunde, die dich immer nur runterziehen, ist keine gute Perspektive, muss man sich manchmal von abwenden, wenn das nichts bringt, oder etwas umstellen, etwas wechseln, je nachdem. Zweite Frage, warum ist Veränderung notwendig? Kann man nicht alles so lassen, wie es ist und einfach Gott bitten, dass er die Dinge neu macht, dass er Wachstum schenkt, dass er mein Herz verändert? Wir haben gerade gesungen, Herr, verändere mein Herz. So, was passiert denn, wenn Gott mein Herz verändert? Dann hat das meistens Auswirkungen auf mein Leben, ansonsten könnte ich das gar nicht feststellen, dass sich mein Herz verändert hat. Wenn ich darum bete, Herr, schenke mir ein barmherziges Herz und ich habe nie Kontakt mit Menschen, dann werde ich das nie herausfinden, ob Gott mir ein barmherziges Herz geschenkt hat. Aber so sind wir oft gestrickt, wir mögen keine Veränderung, sondern es soll eigentlich alles so bleiben, wie es ist und Gott macht das dann schon. Oder die Motivation ist so stark, dass es uns so stark drängt, dass wir gar nicht anders können. Veränderung ist deswegen notwendig, weil es bestimmte äußere Ursachen gibt. Ganz allgemein gesprochen, äußere Lebensbedingungen können sich ändern. Wir sehen das jetzt an den Flüchtlingen. Wenn irgendwo Bedingungen so schlecht sind, dass es keine Perspektive mehr gibt, dann muss sich etwas verändern. Dann kommen also äußere Dinge, werden an mich herangetragen. Ich muss mich verändern. Oder Familienentwicklungen, muss einfach Veränderung dann kommen. Berufliche Anforderungen, also äußere Dinge können auf mich einwirken. Äußere Dinge können auch auf uns als Gemeinde einwirken, die Veränderungen hervorbringen müssen oder die uns zwingen, etwas zu modifizieren, etwas umzustellen. Und wenn wir dann immer sagen, nein, es bleibt alles so, wie es ist, dann werden wir diesen Dingen nicht begegnen können und diesen Herausforderungen nicht, die nicht umsetzen können. Es mag auch innere Ursachen geben, weswegen Veränderung notwendig ist, zum Beispiel persönliches Wachstum. Wenn ich sage, ich möchte gerne persönlich wachsen, vielleicht möchte das jemand, persönlich wachsen, dann definiere erstmal für dich, was heißt denn das eigentlich? Was verbindest du damit? Woran denkst du, wenn du darüber nachdenkst, persönlich zu wachsen, geistliche Reife zu bekommen? Was heißt das? Mich weiterzuentwickeln, meine Fähigkeiten vielleicht auch zu verändern, meine Sensibilität für den Heiligen Geist zu erhöhen, gewisse Dinge zu lernen. So, was heißt das, wenn diese Dinge innerlich passieren? Wenn sie passieren, führen sie auch zu einer Veränderung meines Verhaltens, zur Veränderung vielleicht äußerer Bedingungen. Und unser ganzer Organismus ist so ausgelegt auf Wachstum. Wachstum bedeutet immer wieder Veränderung. Zellen teilen sich, Ich wachse, ich werde größer, in meinem Körper verändern sich auch ständig die Zellen. Und anscheinend hat Gott das so angelegt, dass es immer Veränderungen gibt. Es gibt die Jahreszeiten, zumindest hier auf der Nordhalbkugel. Auf der Südhalbkugel gibt es sie ja auch, ja genau. Jahreszeiten, Herbst und Winter, wir haben so bestimmte Zyklen. Es gibt immer Veränderung und Monotonie, wenn es alles so bleibt, wie es ist, ist oft der Anfang von Sterben, von Eintönigkeit, von Müdigkeit. Irgendwann habe ich auch kein Interesse mehr, es ist alles langweilig und öde. Und das, was uns dann mal zur Sicherheit geworden ist, wird dann irgendwann zum Grab, in das wir uns dann selber reinschaufeln, weil wir nicht mehr bereit sind, uns verändern zu lassen oder Veränderung zuzulassen. Und das finde ich gut. Und so erkenne ich einfach, dass Veränderung immer, es gehört irgendwie dazu. Es ist einfach notwendig, mal ab und zu Dinge anders zu machen. Auch wenn uns Vergangenes lieb geworden ist, Veränderung ist einfach notwendig. Wenn sich innerlich etwas tun soll, wie auch wenn sich äußerlich etwas tun soll. Natürlich, nur weil mir jemand sagt, du musst das mal Dinge anders machen, mache ich die noch lange nicht. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, dass irgendjemand im Umfeld, in der Familie oder auch in der Gemeinde sagt, wir müssen jetzt mal Dinge anders machen. Ja, warum denn? Ja, einfach nur mal so. Das wird sonst zu langweilig. Das kann ich auch ein bisschen verstehen. Dahinter steckt einfach der Wunsch, eben raus aus der Monotonie, raus aus der Eintönigkeit. Wir brauchen mal Veränderung, um auch wieder neu offen zu werden für vielleicht neue Impulse. Mir geht das so, ich kann mich im Urlaub oder wenn ich Urlaub mache, ich kann mich nur dann entspannen, wenn ich wirklich einen Tapetenwechsel habe. Ich muss wirklich andere Dinge sehen. Ich darf nicht immer nur dieselbe Tapete sehen, dann komme ich auch nicht auf andere Gedanken. Ist auch so. Man braucht einfach andere Tapeten, um auf andere Gedanken zu kommen. Und das ist dann die Motivation der Veränderung. Damit andere mit einsteigen können in diesen Veränderungsprozess, müssen sie motiviert sein. Und was motiviert mich wirklich, auf Veränderung, auf Wachstum einzulassen? Unabhängig jetzt mal von den äußeren Bedingungen oder inneren Bedingungen, die eine Notwendigkeit erzeugen, unabhängig davon mal einfach so, wenn wir einfach Dinge merken, wir müssen sie verändern, wie kann ich mich selber motivieren, dass ich offen werde für Veränderung? Und da haben wir mal einen Bibelvers, oder ich habe hier einen, den ich euch mal mitgeben möchte, im Römer 12, Vers 12, Vers 2. Also wenn es zum Beispiel darum geht, ich möchte mehr Freude haben, ich möchte mehr Erfolg haben, meine Beziehungen sollen besser werden oder was auch immer es sein mag, ich muss mich immer selber bewegen. Und was bewegt mich? Was treibt mich an? Was motiviert mich, mich auf neue Dinge einzulassen? Im Römer 12, Vers 2 steht, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Hier wird mir deutlich, wir sollen verändert werden. Hier geht es darum, in Gottes Bild hinein verändert zu werden. Aber da steht nicht einfach nur, ihr sollt verändert werden und strengt euch mal an, dass es passiert. Oder betet mehr dafür, dass es geschieht. Gott verwandelt uns, Gott verändert uns, aber es geschieht so, dass es durch die Erneuerung meiner Denkweise geschieht. Gott verändert mein Herz, indem ich meine Denkweise verändere. Lasst euch von Gott in neue Menschen verwandeln durch Veränderung eurer Gedanken, durch Veränderung eurer Denkweise. Das heißt, Veränderung auch in meinem Verhalten, in meinem Leben geschieht immer über mein Herz. Und in meinem Herzen findet die Motivation statt. Und jemandem zu sagen, jetzt hör mal auf zu lügen, das gehört sich nicht, das wird dann eine hohe moralische Anstrengung für diese Person, das vielleicht in den Griff zu kriegen, immer wieder mit Berg- und Talfahrt. Viel besser wäre, wenn der oder diejenige erkennen würde, durch Veränderung meiner Gedanken, durch Veränderung meines Herzens entsteht so eine Motivation, dass diese Veränderung einfach geschieht. Und die Motivation für meine Veränderung ist immer mein Herz. Meine Gedanken, mein Denken, meine Werte, auch meine Vorstellungen, die ich habe, die führen letztlich zur Veränderung. Die führen letztlich dazu, mir Mut zu geben, mich verändern zu lassen und auch auf das Wagnis neuer Dinge einzugehen. Motivation kommt immer aus der inneren Überzeugung, immer aus dem Herzen heraus. Und das ist für uns als Gemeinde auch wichtig, für euch als Gemeinde, vielleicht für deine Zellgruppe oder für eine Kleingruppe. Immer da, wo wir merken, wir müssten Dinge verändern oder anpassen, es ist immer wichtig, die Herzen mitzunehmen, weil die Motivation immer über unsere Herzen gehen. Das Denken kommt immer vor dem Verhalten. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von Israel. Anfangs war es so, Israel durchlebte auch verschiedene Phasen. Und es war immer wieder Veränderung wichtig, damit sie in die nächste Entwicklungsstufe hineinkommen konnten. Ganz am Anfang war es so, der erste Punkt, sie kamen aus Ägypten heraus, sie haben viel Befreiung erlebt, sie haben viel Pioniergeist erlebt, sie waren in Bewegung, sie haben tolle Erfahrungen gemacht. Jeden Tag neu haben sie die Wolkensäule gesehen und die Feuersäule und haben Gottes Versorgung erlebt. Jeden Tag, da war also enorm viel, was sie mit Gott erlebt hatten und was sie auch miteinander erlebt hatten. Und sie mussten in Bewegung sein. Sie hatten alles dabei, sie hatten keinen festen Wohnort. Sie wussten nicht, wo übernachten wir am nächsten Tag, sondern es war ein Volk in Bewegung. Es war eine große Erfahrung von vielen neuen Schritten. Dann blieben sie aber dort an verschiedenen Stellen in der Wüste. Das sollte nicht so sein, aber es war dann so. Da mussten sie auf einmal lernen, das, was sie hatten, zu festigen, sich zu, wie man so sagt, konsolidieren. Sie wurden dann ein bisschen sesshaft, sie festigten sich. Die Dinge, die sie dann hatten, behielten sie, die Gott ihnen geschenkt hatte. Auch das geistliche Leben, das Leben miteinander, mussten sie lernen zu organisieren. Sie mussten Lernprozesse angehen, miteinander auszukommen. Mose ist fast verrückt geworden, weil er mit den Aufgaben des Schlichters gar nicht mehr klarkam, das alles zu regeln und zu organisieren. Sie mussten lernen, mit den Offenbarungen, die Gott ihnen gegeben hatte, umzugehen und sie von Gott zu empfangen und umzusetzen. Also sie mussten auf einmal auch ihr Verhalten verändern. Ihre Lebensweise mussten sie verändern. Und ich übertrage das mal so auf uns, auch als Gemeinde. Nehmen wir mal an, wir wären die Gemeinde. Als Gemeinde mussten sie lernen, Dinge anders zu machen, als zu dem Zeitpunkt, als sie aus Ägypten rauskamen. Und so mag es auch in jedem Leben einer Gemeinde, einer Kleingruppe auch verschiedene Zyklen geben. Ich komme nur dann in die nächste Stufe hinein, wo es weitergeht, wenn ich bereit bin, auch mein äußeres Umfeld, mich selber verändern zu lassen und mich auf die neuen Dinge einzulassen. Der dritte Punkt war dann Einnahme von neuem Land. Dann brachen sie auf nach 40 Jahren mit Josua und gingen nun endlich da hinein, was Gott mit ihnen vorhatte, was Gott vorbereitet hatte. Sie nahmen neues Land ein, sie führten ein paar Kriege und waren wieder unterwegs. Sie mussten also ihre alten Zelte aufbrechen. Sie mussten das, was ihnen lieb geworden war, hinter sich lassen. Ihre gewohnten Abläufe, Tagesabläufe mussten sie vergessen. Auf einmal gab es ein anderes Ziel. Und die Motivation dafür war das, was in ihren Herzen war, war das Ziel, jetzt geht's los, jetzt passieren andere Dinge. Das war die Motivation, die sie in ihrem Herzen festhielt und dazu brachte, auf diese Veränderung zu reagieren und Mut dazu zu haben. Interessant ist auch, die größten Probleme hatte das Volk, als sie einfach immer nur sich versuchten zu organisieren und sesshaft zu werden in der Wüste. Das war alles total schwierig. Ne? Viel Streitereien gab es da. Mose musste ständig richten und hat dann nachher Oberste eingesetzt, über 50, 100 und 500, weil es ihm gar nicht anders ging. Als sie nachher auszogen und das neue Land einnahmen, als es wieder etwas Neues gab, da war keine Rede mehr von Streit oder von Ungereimtheiten. Da waren sie einig in Ziel und Umsetzung und nahmen dann das neue Land ein. Sie brachen wieder neu auf. Und dann habe ich gemerkt, als das dann abgeschlossen war, dann ging es darum, als vierten Punkt das Land zu verteilen. Jeder Stamm bekam dann seinen Erbteil zugewiesen, bekam seinen Anteil an der Berufung. Und jeder einzelne Stamm, auch die einzelnen Familien, haben sich dann wiederum aus der Allgemeinheit herausgelöst, wurden wieder selbstständig für sich. Die große Gemeinschaft hat sich unterteilt in viele kleine Stammesgebiete, wo sie dann wiederum sesshaft wurden und ihr eigenes Leben anfingen, als Stamm dann zu organisieren. Das ist so ein kleines Beispiel dafür, es gibt sicherlich viele andere Beispiele, das ist mir so eingefallen dabei, wo so ein ganzes Volk oder wir als Gemeinde in verschiedenen Zyklen, in verschiedenen Schritten und Entwicklungsstufen uns bewegen müssen. Und wenn das Volk nicht bereit gewesen wäre, nach dem Auszug jeden Tag immer ein Stück weiter tiefe Erfahrung mit Gott zu haben, Wolkensäule, Feuersäule und so weiter, wenn sie nicht bereit gewesen wären, das verändern zu lassen und jetzt irgendwie in der Wüste sesshaft zu werden, hätten sie diesen Bereich nicht erreicht. Und wenn sie nicht später bereit gewesen wären, das wiederum aufzugeben, hätten sie das neue Land nicht einnehmen können. Sie mussten den Mut haben, diese Dinge zu verändern. Und vor jeder Veränderung ist es eben wichtig, auch über die Gründe und über die Motivation Klarheit zu bekommen. Denn ich selber habe nur dann den Mut auf Veränderungen, wenn ich weiß, warum mache ich das? Was brennt in meinem Herzen? Was für ein Ziel erwartet mich? Und was sind die Gründe dafür? Warum mache ich das eigentlich? Und für uns als Gemeinde ist es umso wichtiger, auch über diese Gründe zu sprechen, wenn es um Veränderung geht. Ich meine, ich habe gesehen, dass ihr in der Gemeinde auch einiges verändert habt. Habt einen anderen Versammlungsraum, weil es größer geworden ist. Und das bringt Bewegung in eine Gemeinde hinein und stellt immer wieder auch die Frage, warum ist das so? Warum muss das so sein? Und kann nicht alles so bleiben, wie es ist? Wir haben bei uns in der Gemeinde auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Wenn ich nochmal so zurückdenke vor 20 Jahren oder 18 Jahren, haben wir die Entscheidung getroffen, nicht mehr oder außer dem Gottesdienst am Sonntag keine großen Gemeindeversammlungen mehr zu haben, sondern alles spielt sich nur noch in den Kleingruppen ab, in den Zellgruppen. Diese Veränderung hat erstmal Wachstum gebracht, weil nämlich über die einzelnen Zellgruppen auf einmal sich Leute bekehrt haben und nicht mehr über die Großversammlung in der Gemeinde, in der Gesamtgemeinde. Es hat auch die Veränderung gebracht, dass jeder Einzelne sich viel mehr gefordert fühlte und auch die Erfahrung macht, es kommt auf mich an, in meiner kleinen Gruppe etwas zu tun. Und es hat auf der anderen Seite auch manche Leute verschreckt, die gesagt haben, das mag alles richtig sein, aber ich fühle mich nicht mehr wohl dabei. Ich mag das nicht. Und sie haben sich eine andere Gemeinde gesucht. Und das ist auch in Ordnung. Man muss dann einfach auch Leute gehen lassen. Nicht jeder muss das gut finden, was man macht als Gemeinde. Aber das sind so die unterschiedlichen Reaktionen dann auch gewesen. Neue Wachstumsbereiche einer Gemeinde haben immer verschiedene Auswirkungen. Auf der einen Seite setzen sie dann Wachstum und Veränderung und auch Lebendigkeit frei, die wiederum was mit jedem Einzelnen zu tun haben. Auf der anderen Seite sagen manche auch, das gefällt mir nicht mehr. Oder die Gemeinde ist mir zu groß geworden. Manche sagen dann, es ist keine Liebe mehr in der Gemeinde. Und wenn man da mal genau nachfragt, meinen sie eigentlich, um mich kümmert sich keiner mehr. So, die sind alle irgendwie, ja gut, ich müsste dann zu einer Kleingruppe gehören, aber das will ich nicht, das ist mir dann wieder zu eng, komischerweise. Aber das eine oder das andere geht dann auch nicht. So wichtig ist einfach, dass wir uns um die Motivation und die Gründe für Veränderung im Klaren werden, damit Wachstum geschehen kann. Das Ziel ist immer zu wachsen, qualitativ und quantitativ. Gerade als Gemeinde sind wir herausgefordert. Gott hat uns den Auftrag gegeben, Jünger zu machen, Gemeinden zu ermutigen, Menschen zu ermutigen, dass sie ihren Platz im Reich Gottes finden. Und das hat immer mit Veränderung zu tun. Immer mit Veränderung. Mein vierter Punkt ist von 6, neue Schläuche für einen neuen Auftrag. Um im Neues zu erleben, brauchen wir oft auch in unserer Form eine Erneuerung. Um manchmal neue Dinge anzufassen, umzusetzen, muss ich manchmal auch die Form verändern. Um vielleicht junge Familien im Besonderen in der Gemeinde anzusprechen, muss ich irgendwie auch eine familiäre Wirkung haben. Wenn ich mir wünsche, dass, nehmen wir mal an, wir wären eine Gemeinde, in der es jetzt Menschen bis 20 gibt, junge Leute bis 20 Jahren und dann gibt es wieder Leute ab 40 und dazwischen, so dieser Mittelbau zwischen 20 und 40 würde weitgehend fehlen und die Gemeinde kommt auf den Gedanken, wir müssen was irgendwie tun, wir wollen junge Familien erreichen. Wenn ich das will und einfach merke, auch in meinem Herzen, das ist Gott als Gemeinde, dann müsste ich im Gegenzug auch meine Form verändern und zumindest mal einen Raum für Kinder irgendwie hübsch machen, mit irgendwie ein paar Wandmalereien oder irgendwas Schönem, damit Familien oder Kinder sich wohlfühlen. Das heißt, eine bestimmte Art von Veränderung braucht auch bestimmte andere Formen. Wenn wir junge Leute erreichen wollen, müssen wir uns auch da verjüngen. Wenn wir Ältere erreichen wollen, müssen wir in ihrer Sprache sprechen. Jesus sagt etwas sehr Interessantes im Lukas 5, ab Vers 37. Und niemand füllt neuen Wein in alte Weinschläuche. Der neue Wein würde die alten Weinschläuche platzen lassen, der Wein würde verschüttet und die Schläuche wären verdorben. Dieser neue Wein, ich bin jetzt kein Weinkenner, da kennt ihr euch hier besser aus in der Gegend, in der Rhein- und Mosel-Gegend. Neuer Wein ist oft sehr spritzig und hat Kraft. Älterer Wein ist ein bisschen zur Ruhe gekommen, hat vielleicht mehr seinen Geschmack in der Tiefe. Und wenn da der Weinschlauch schon ein bisschen ausgeleiert ist und gebraucht ist, dann macht das dem Weinschlauch nichts und dem Wein auch nicht. Wenn ich aber in einen etwas porös gewordenen, ausgeleierten Weinschlauch neuen spritzigen Wein reinfülle, der noch am Gären ist, dann wird der Schlauch kaputt gehen. Und der Wein geht verloren, wird verschüttet werden. Und das sagt Jesus. Neuer Wein braucht auch neue Weinschläuche. Und dann sagt er etwas sehr Interessantes. Neuer Wein gehört in neue Weinschläuche, aber keiner, der alten Wein trinkt, scheint neuen Wein zu wollen. Denn er sagt, der alte ist besser. Womit Jesus ja auch nicht Unrecht hat. Er sagt das so, finde ich fast ein bisschen humorvoll. Neuer Wein braucht neue Schläuche und Jesus spricht ja einfach die neue, das neue Evangelium an, dass wir freien Zugang zum Vater haben, dass er den Weg zum Vater gezeigt hat. Er spricht über das Neue der Erlösung, über das Neue des Geistes Gottes, der in uns lebt. Und er sagt damit, diese neue Liebe, die neue Verbindung zu Gott braucht einfach auch einen neuen Weinschlauch. Aber naja gut, wir wissen das, sagt Jesus selber, keiner, der einmal alten Wein getrunken hat, der richtig abgelagert und köstlich ist, der wird irgendwie den neuen Wein wollen. Aber trotzdem sagt Jesus, wir brauchen neuen Wein. Beides lässt sich nicht miteinander verbinden. Neuer Wein und alte Schläuche lässt sich nicht verbinden miteinander. Man ruiniert beides, den neuen Wein und die alte Haut. Jesus wollte einfach mit diesem Gleichnis auch den ursprünglichen Glauben wiederherstellen, dass die Menschen zurückkehren zu seiner ersten Liebe, ihre Nächsten wieder im Blick haben, dass es um Barmherzigkeit und Liebe geht und nicht um das Einhalten von kleinlichen Geboten. Es geht um den Wandel mit Gott. Und Freiheit im Heiligen Geist verträgt sich eben auch nicht mit alten Traditionen oder mit einem gesetzlichen Geist des Alten Testamentes. Dann geht beides verloren. Nicht nur, dass die Tradition geht verloren, sondern der neue Wein geht auch verloren. Für uns die Herausforderung ist dabei, offen zu sein für das, was Gott wirklich will. Was will er Neues in unser Leben geben? Was will er Neues in unsere Gemeinden oder in unsere Kleingruppen geben? Und wo müssen wir alte Schläuche durch neue Schläuche ersetzen? Obwohl wir auch den alten Wein lieben. Vielleicht muss man den alten Wein dann in alten Schläuchen lassen. Und dann kriegt dieser alte Wein ein anderes Regal im Keller. Aber der neue Wein gehört in neue Schläuche. Jesus sagt ja nicht, dass der alte Wein schlecht wäre. Wir müssen auch nicht alles wegschmeißen, was gut war, sondern er sagt nur, seid eben offen dafür, wenn neuer Wein, dann muss der in neue Schläuche. Viel einfacher ist es natürlich, zurückzukehren zu dem Alten, zu dem Bisherigen, zu dem Vertrauten. Das wollen wir viel lieber. Das, was wir kennen, da fühlen wir uns sicher und ein Gottesdienst muss immer so sein, weil er so war, weil er schon immer so war, so hat er abzulaufen und in meinem Leben muss es auch immer so sein, ich habe einen schönen Ablauf und so, da fühle ich mich am wohlsten bei. Wir alle sind so gestrickt, dass wir es kennen mögen wir am liebsten. Bis auf wenige Ausnahmen, die gerne dann auch sich ganz bewusst den neuen Dingen dann hingeben. Und wir müssen manchmal oder sollten den Mut haben, äußere Dinge, Schläuche verändern zu lassen, damit Wachstum geschehen kann. Ich habe mal von einer Gemeinde gehört, ich kenne sie nicht, ist auch weiter weg irgendwo, hatten auch in ihrer Gemeinde Kleingruppen eingeführt, also Hauskreise. Und damit die Hauskreisleiter auch ihre eigene geistliche Ermutigung haben, hatten die Ältesten dann mit den Hauskreisleitern nochmal einen separaten Hauskreis für die Hauskreisleiter. Der Gedanke war ganz gut, vielleicht. Es geht da um die eigene Auferbauung und geistliche Ermutigung für die Leiter. Aber als dann die Frage kam, wie können wir denn wachsen, da muss man sagen, das ist jetzt keine Struktur, die wachstumsförderlich ist, denn das ist sehr begrenzt. Oder ich müsste immer Älteste haben, damit die Ältesten dann mit diesen Hauskreisleitern wieder einen Hauskreis haben können. Das funktioniert einfach nicht. So, wenn ich dann also wachsen will, müsste man sagen, gut, dann müsste an den Strukturen, an den Weinschläuchen etwas verändern, damit der neue Wein Platz hat und hineinkommen kann, und dann überlegen, wie kann man das, was ursprünglich das Ziel dieser Struktur war, trotzdem erreichen mit einer anderen Struktur. Und so fahren sich manchmal Dinge in einer Gemeinde auch ein, die vielleicht vor 10 Jahren gut waren, die hat man eingeführt, weil sie damals ein bestimmtes Bedürfnis erfüllten oder eine bestimmte Frage beantworteten. Man macht das so weiter und man kommt an irgendein Limit, und dann kann man noch so viel beten, wie man will, dann geht es einfach nicht weiter. Man muss tatsächlich einfach einen neuen Schlauch mal holen, einen neuen Weinschlauch, und gucken, was passt denn da jetzt hinein an neuem Wein. Und mal Dinge und Strukturen auch verändern, damit ein Wachstum überhaupt wieder möglich ist. Und die Frage ist eben für uns, was sind die Strukturen in meinem Leben, die sich nicht mit dem, was der Heilige Geist in meinem Leben tun möchte, vertragen? Wo müsste ich in meinem eigenen persönlichen Leben Dinge verändern, im Leben einer Kleingruppe Dinge verändern, damit eben der Geist des neuen Weines von heute, was Gott mir heute sagt, umgesetzt werden kann, sodass nichts ruiniert wird? Und wie ist es in unserem eigenen Leben? Manchmal haben wir das Gefühl, es geht irgendwie nicht mehr weiter und wir bräuchten, manchmal denken wir so, wir formulieren das so, wir brauchen mehr Kraft, wir brauchen mehr Inspiration, oder irgendwie ist das ein bisschen eingefahren in meinem Leben, ich komme nicht mehr richtig weiter. Dann hilft es manchmal, sich hinzusetzen und zu überlegen und zu beten, auch mit Gott zu sprechen. Gibt es Dinge in meinem Leben, die das behindern? Vielleicht sollte ich einfach mal Dinge verändern, mal bestimmte Abläufe verändern. Wenn ich keine Zeit habe, jetzt mal ein ganz dummes, profanes Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe Zeit für 4 Stunden Fernsehgucken am Tag und ich beklage mich dann und habe keine Zeit mehr, mal ein gutes Buch zu lesen, dann könnte ich vielleicht von diesen 4 Stunden 1 Stunde abknapsen und diese 1 Stunde nutzen, um Bücher zu lesen. Nehmen wir nur mal an, das wäre es. Und so gibt es vielleicht andere Dinge auch, wo wir denken, wir müssten da irgendwie weiterkommen, kommen aber nicht weiter. Vielleicht wäre es gut, irgendwelche Schläuche mal zu verändern in meinem Leben, irgendwelche Strukturen oder Abläufe oder Prioritäten zu verändern, damit das, was Gott als Impuls in mein Leben hineingegeben hat, umgesetzt werden kann. Ist ja allgemein gehalten. Ich hatte ja gesagt, die Antworten müsst ihr euch selber geben. Ich habe noch eine schöne Bibelstelle gefunden von Paulus im 1. Korinther 9. Die Grundmotivation, Dinge verändern zu lassen in unserem Leben und uns auf Wachstum einzustellen, ist der grundsätzliche Auftrag des Herrn. Jesus hat nämlich mit deinem Leben und mit meinem Leben etwas vor. Wir leben nicht nur zum Selbstzweck, sondern sind Botschafter an Christi Stadt. Alles das, was Jesus hier sagen würde, wenn er hier wäre, das sagen wir jetzt. Und wir verhalten uns an seiner Stelle so, wie er sich verhalten würde. 1. Korinther 9, Abvers 19, da beschreibt Paulus, wie er sich verhält. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Warum macht Paulus das? Er sagt, ich bin frei, ich bin keinem mehr verpflichtet, ich kann voll den Auftrag des Herrn erfüllen. Und er sagt, ich bin frei, aber trotzdem habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Warum macht er das? Die Motivation war, damit ich so viele wie möglich gewinne. Das war sein Ziel und das war seine Motivation. Das brannte in seinem Herzen. Er wollte viele Menschen gewinnen. Und es reichte nicht, einfach zu sagen, ich möchte viele Menschen gewinnen, und er stellt sich nur einmal da auf den Marktplatz in Ephesus und redet, sondern er sagt, ich wähle die Methode, ich mache mich irgendwie zum Sklaven der anderen. Ich weiß nicht genau, was das jetzt bedeutet für ihn oder wie das praktisch war, aber sein Ziel war und die Motivation, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer geworden, der unter dem Gesetz ist. Kleiner Einschub von Paulus, damit er sich hier auch ein bisschen rechtfertigt und die Leute nicht total jetzt denken, er wäre schräg. Also die, die unter Gesetz sind, bin ich wie einer geworden, der auch unter dem Gesetz steht, obwohl ich selber nicht unter dem Gesetz bin, sagt er. Ich habe so getan, ich habe mich in die Nähe gebracht der Menschen, die unter dem Gesetz stehen, habe ich auch so getan, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich sie erreiche, obwohl ich selber unter keinem Gesetz stehe, sagt er. Damit ich die, welche unter dem Gesetz sind, gewinne. Jetzt kommt genau das Gegenteil im nächsten Vers. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden wie einer ohne Gesetz. Klammer, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin. Also in dem ersten Fall, ich musste richtig schmunzeln, als ich das las, da sagte ich bin wie einer ohne Gesetz, obwohl ich schon im Gesetz Christi bin. Bei den anderen sagte ich bin wie einer unter dem Gesetz, obwohl ich kein Gesetz habe. Genau das Gegenteil. Damit ich wiederum die ohne Gesetz sind, gewinne. Für Paulus war das Ziel und die Motivation, das war seine Berufung, Menschen zu gewinnen. Und vielleicht fragst du dich jetzt persönlich, was ist meine Berufung? Was möchte Gott von mir? Und wie erreiche ich dieses Ziel? Und wo kann ich, oder was kann ich tun? Wo kann ich mich verändern? Oder wo sollte ich mich vielleicht verändern und Veränderung zulassen und den Mut haben, auf Veränderung mich einzulassen? Damit ich dieses Ziel mit Gottes Hilfe, mit seinem Auftrag erreichen kann. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Das war seine Motivation, deswegen hat er das gemacht. Das heißt also, wenn er sich mit jemandem getroffen hat, der schwach war, dann hat er sich neben ihn gesetzt und so getan, als wäre er selber auch schwach. Und hat er nicht mit großen philosophischen Reden ihm über den Kopf gehauen, damit er den Schwachen gewinne. Er sagt jetzt hier leider nichts, wie das mit den Starken ist, aber wir wissen das von Paulus, dass er manchmal auch den Starken wie ein Starker geworden ist, um den Starken zu gewinnen und um ihn zu überzeugen. Und er stritt mit den Pharisäern. Da ist er dann den Starken ein Starker geworden. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle erdenkliche Weise einige errette. Aber alles tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Und hier sehen wir, das war die Motivation des Paulus. Er hat das nicht deswegen gemacht, weil ihm das einer gesagt hat. Und ich merke das manchmal im Gemeindeleben, wenn mir einer was sagt, hör mal Gerfo, du solltest jetzt das und das machen, dann motiviert mich das nicht. Dann mache ich das vielleicht, weil die anderen das auch machen, aber nach einer Woche ist dann die Luft raus. Dann mache ich das nicht mehr, dann schwänze ich und keine Ahnung, habe andere wichtigere Dinge zu tun. Mir ist das auch bewusst, wenn ich sowas anderen sagen würde, wir müssen jetzt mal so und so, würde auch auf Dauer nicht funktionieren. Ich brauche immer eine Motivation, immer die Frage, warum mache ich denn das? Was motiviert mich denn dazu? Was drängt mich denn in meinem Herzen dazu? Und bei Paulus war es so, es drängte ihn der Auftrag des Herrn, Menschen für Christus zu erreichen. Und das war seine Motivation. Und deswegen war er bereit auf Veränderung, mal so zu sein und dann mal wieder anders zu sein. Ich habe einen Vers mitgebracht, einen Spruch, den ihr wahrscheinlich auch schon mal gelesen habt. Wenn du immer das tust, was du bisher getan hast, wirst du auch immer das bekommen, was du bisher bekommen hast. Ist klar, ne? Wenn ich, nehmen wir mal an, meine Frau würde mir sagen, du bist unromantisch geworden. Gut, sage ich, dann nehme ich mir mal vor, jetzt romantischer zu werden. Und ich mache das jetzt nur mal als Beispiel, genauso wie immer, setze mich einfach neben ihr aufs Sofa und wir schauen gemeinsam in die Ferne und schweigen uns an. Das heißt, wenn ich immer das tue, was ich bisher getan habe, werde ich immer auch nur das erreichen, was ich bisher erreicht habe. Wenn ich immer das Gleiche tue wie bisher, um bei diesem Beispiel zu bleiben, muss ich mich nicht wundern, dass die Romantik nicht ansteigt. Ich müsste vielleicht mal Dinge verändern, vielleicht mal eine Kerze auf den Tisch stellen und sie anmachen, vielleicht so ein kleines Stöfchen nur würde vielleicht reichen, vielleicht auch nicht, oder irgendwas anderes machen. Damit wieder Romantik entsteht. Das heißt, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen in meinem Leben. Manchmal ist es so, ich brauche mehr Freude in meinem Leben oder ich habe keinen Spaß mehr mit Gott. Oder ist alles so öde geworden. Manchmal hilft es, sich hinzusetzen und zu überlegen, was muss ich denn verändern, damit dafür wieder Freiraum ist, damit das entstehen kann. Wachstum geschieht ja auch nicht von alleine. Der Freiraum muss ja auch dafür da sein oder das Drumherum, die Fläche muss ja dafür da sein, damit Wachstum entstehen kann. Also lasst uns den Mut haben, mal Dinge anders zu machen oder neu zu machen, eine neue Methode von mir aus auch anzuwenden, auch wenn das jetzt ein bisschen sich komisch anhört, um andere Ergebnisse zu erzielen. Fünfter Punkt, ich möchte etwas sagen zur Angst vor Veränderung. Ich erwähnte es schon, manchmal in der Gemeinde, wenn es um Veränderung geht, sagen wir, nein, das will ich nicht, will mich nicht verändern oder das macht mir Angst und da habe ich eigentlich auch keine Lust zu. Oder im persönlichen Leben genauso, wir mögen auch da keine Veränderung, weil wir bestimmte Ängste haben. Was sind denn das für Ängste, die wir dabei haben? Einmal geht es darum, was Jesus schon sagte, der alte Wein schmeckt doch besser als der junge Wein. Auch wenn es jetzt mal um den jungen Wein ging bei Jesus, uns gefällt der alte Wein besser. Und das ist irgendwie komisch, je älter man ist, desto mehr Vergangenheit hat man natürlich, auch positive Vergangenheit und irgendwie fand ich das auch ganz gut, sonst hätte ich manche Dinge ja nicht so gemacht, wie ich sie gemacht habe. Meine Angst ist bei Veränderung, dass der alte Wein flöten geht. Aber vielleicht kann man ja ein bisschen alten Wein auch mitretten. Jesus hat ja nicht gesagt, dass der alte Wein schlecht ist, sondern dass wir noch offen sein für Neues. Und wenn es um neuen Wein geht, dann brauchen wir neue Schläuche. Ich habe Angst vor Veränderung, weil die neuen Dinge nicht nach meinem Geschmack sind. Ich mag sie nicht. Ich hätte es gerne so, wie ich das gerne hätte. Und ich bewundere, bei uns in der Gemeinde gibt es einige Zellgruppen, die im Besonderen sich mit Flüchtlingen treffen. Die bewundere ich total, wie sie sich selbst und das ihnen Liebgewordene total aufgeben, das Bequeme aufgeben, das Vertraute aufgeben, um sich auf neue Menschen, neue Kulturen einzulassen. Bei denen ist es ganz besonders so, wenn sie immer das tun würden, was sie bisher getan haben, würden sie nicht das erreichen, was sie neu erreichen wollen. Das würde nicht funktionieren. Das Vertraute, das Bequeme, das Gewohnte bringt mir Sicherheit, Veränderung bringt mir Unsicherheit. Und dann geht es auch um geistliche Prägungen, geistliche Erfahrungen. Ich habe festgestellt, dass oftmals unsere geistlichen Prägungen, selbst in späteren Jahren, stark ausgebildet sind und das die Bereiche, wo ich, oder das, wie soll ich mal sagen, das Umfeld, in dem ich meine ersten geistlichen Erfahrungen gemacht habe, ich oft das mit in mein Leben hineinnehme und das waren für mich prägende Erfahrungen und ich erwarte dann von anderen, dass sie genau die ähnlichen Erfahrungen machen wie ich. Ich habe auch bestimmte geistliche Erfahrungen mit Gott gemacht, ich kann mich an meine Bekehrung erinnern oder auch andere Dinge, wo ich Gott wirklich erlebt habe und ich denke dann schnell, wenn andere Ähnliches erleben wollen mit Gott, dann müssen sie das so machen wie ich. Und bei mir ist es so, bestimmte Art von Musik oder von bestimmter Art von Lobpreismusik, die öffnet mein Herz. Und wenn jemand mir sagt, kannst du mir eine Musik empfehlen, dann würde ich meine Musik empfehlen. Aber vielleicht ist es bei dem anderen eine ganz andere Musik oder ein ganz anderer Zugang zu Gott. So, und wir haben einfach unsere Prägungen, die wir dann gerne als das Maß aller Dinge hinstellen und das funktioniert nicht. Und die Prägungen, obwohl sie für uns positiv waren und obwohl sie auch allgemein gut sind, verhindern aber oft, dass Wachstum geschehen kann und Veränderung geschehen kann, weil wir daran festhalten. Und irgendwann werden dann unsere geistlichen Erfahrungen zu Traditionen und wir halten die Tradition höher als das, was innen drin an Geistgewirktem entsteht. Bei Petrus sehen wir das ganz deutlich. Petrus war jemand, der nur sich im Kreis der Juden aufhielt und für ihn kam der Kontakt mit Heiden überhaupt gar nicht in Frage. Da hat er gar nicht drüber nachgedacht. Das war für ihn ein Thema, was gar keine Rolle spielte. Da musste Gott ihm erst diese Vision geben, mit den unreinen Tieren, die zu essen, damit er überhaupt bereit war, mit den anderen, mit dem Paulus zu reden. Und so können uns unsere Erfahrungen oftmals auch davon abhalten oder verhindern, dass Gott durch uns Neues wirken kann. Traditionen ist immer da, wo wir Handlungsmuster weitergeben, wo wir einfach Überzeugungen, Vorstellungen weitergeben. Aber Gott möchte uns immer wieder neu frisch mit seinem Manna füllen und seine frische Versorgung zukommen lassen. So, als letzten Punkt möchte ich noch ganz kurz sagen, sieh einfach mit den inneren Augen deines Herzens. So, wenn ich eine Distanz habe zu Veränderung oder bestimmte Ängste habe, dann mache ich das oft so, ich stelle mir das einfach vor, wie könnte es anders sein? Ich fange an, innerlich in meinem Herzen ein Bild zu malen, so könnte das sein, so könnte das aussehen. Ich lasse mich schon mal innerlich darauf ein. Im 4. Mose 13 sagen die Kundschafter, Ihr kennt wahrscheinlich diese Bibelstelle. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Das heißt, sie haben auf einmal mit ihren inneren Augen gesehen, das, was Gott vorhatte mit ihnen, wo er sagte, jetzt nehmt mal den neuen Schlauch, ich habe etwas Neues für euch und ich traue euch das zu, das zu schaffen und dahin zu gehen, weil ich die Feinde schon für euch besiegt habe. Ihr müsst sie nur noch an die Seite schieben und hingehen. Da sagen die Kundschafter, nein, das sieht uns alles innerlich so schwierig aus und wahrscheinlich so klein, wie wir uns selber sehen, sehen uns die anderen auch. Wir sind sogar in den Augen der anderen, haben sie angenommen, genauso klein wie in unseren eigenen Augen. Und deswegen schaffen wir das nicht. Und deswegen geht das nicht. Und deswegen können wir uns nicht verändern. Und deswegen können wir keine neuen Schläuche nehmen. Und deswegen geht auch kein Wachstum. Fange an, positiv mit den inneren Augen zu sehen. Es gibt ein anderes Beispiel von Elisa, wo er da auf der Tempelmauer oder auf der Stadtmauer steht und sein Diener ihm sagt, Mensch, die Feinde sind schon da mit den Pferden und Kriegswagen und Elisa dann nur betet, Herr, öffne ihm die Augen. Und dann auf einmal die Engel alle sieht, die auf ihrer Seite stehen. Sieh also dich selber, sieh die Gemeinde, sieh das, was vor dir liegt, mit den inneren Augen deines Herzens. Denn die inneren Augen beeinflussen dein Denken und beeinflussen dein Verhalten, beeinflussen deine Motivation. Fang an, mit den inneren Augen zu sehen, mit den Augen Gottes. Und deswegen die Frage, ich habe hier so ein paar Fragen aufgeschrieben, kann ich sehen innerlich, dass meine Gemeinde oder meine Kleingruppe, meine Zellgruppe oder mein Dienst, mein Kinderdienst oder was es auch immer ist oder meine Nachbarschaftsbeziehungen, dass sie wachsen? Kann ich das innerlich sehen? Kann ich mir das vorstellen? Ich meine jetzt nicht so, dass wir auf esoterische Weise innerlich visualisieren sollen. Und das meine ich nicht. Ich meine nur, dass wir mit den Augen Gottes in unserem Herzen sehen können. Und das, was Gott in unser Herz hineingelegt hat, dass wir uns das vorstellen können und darüber Motivation zur Veränderung geschieht. Kann ich mir vorstellen, kann ich innerlich sehen, dass sich mein Einfluss in der Gesellschaft ändert? Kann ich mir das vorstellen, dass ich mit einem Kollegen über den Glauben spreche? Kann ich mir das vorstellen, dass irgendetwas mit meinen Nachbarn geschieht? Einfach den Schritt zu tun. Kann ich mir vorstellen innerlich, kann ich das sehen, dass ich mit anderen Menschen bete, dass ich sie ermutigen kann, dass ich ihnen helfen kann? Kann ich innerlich sehen, dass Gott mich gebraucht, um durch mich zu handeln? Kann ich mir das innerlich vorstellen? Und daraus ergeben sich dann folgende Fragen. Was würde sich denn dann konkret ändern? Wenn ich mir das innerlich vorstellen kann und sehen kann, dass Gott Dinge verändert, dass Gott Wachstum gibt und dass er auch mich gebraucht dabei, was müsste ich denn dann ändern, damit das möglich ist, damit das geschehen kann? Ich muss mich ja auch rein äußerlich auf Neues einlassen, vielleicht bestimmte Schritte gehen. Was muss ich verändern, damit das geschehen kann? Also viele Fragen, ich weiß nicht, welche Antworten ihr euch dabei gebt, die müsst ihr euch selber geben. Bei Abraham war es so, er hatte es viel leichter als wir. Wenn Gott zu uns irgendwie spricht und wir einen Impuls in unserem Herzen haben, etwas Neues mit ihm anzufangen oder neue Bereiche zu sehen, wo wir inspiriert werden, dann sehen wir das für einen Moment innerlich und halten das fest, aber nach einem Tag ist das schon wieder weg, weil wir so abgelenkt werden. Und Abraham, dem hatte Gott auch eine Verheißung gegeben, mit den Sternen und mit den Nachkommen und dem Sand. Und jeden Abend ging er vor sein Zelt und schaute in den Himmel und sah das, was Gott ihm gesagt hatte. Er erinnerte sich daran. Und jeden Tag ging er mit seinen Schuhen durch den Sand und spürte, das ist der Sand, von dem Gott sprach. Und er hielt das fest, was Gott ihm gesagt hat. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, wenn Gott zu dir etwas gesagt hat, den Mut zu haben, sich verändern zu lassen, den Mut zu haben, neue Schritte zu tun und das mit den inneren Augen zu sehen und festzuhalten und sich nicht ablenken zu lassen, sondern dabei zu bleiben. Okay. Amen.